Herzlich willkommen zur 15. Episode von Craft Entries, dem deutschsprachigen Podcast zu den Themen Craft, CMS und Webentwicklung. Mein Name ist Thomas Sausen und wir haben den ersten Corona-Frühling irgendwie so hinbekommen. Mal schauen, wie das dann so weitergeht. 7 Wochen Lockdown, geschlossene Geschäfte, Versammlungen, die nicht stattfinden durften, das öffentliche Leben erlahmte und täglich die Meldung von infizierten Toten und alles. Schlimme Zeit, also brav Abstand halten und Masken tragen. Und ja, es gibt einige, die dagegen sind und ich hoffe, dass das nicht ausartet. Letztendlich kommen wir nur gemeinsam dadurch, wenn jeder auf den anderen Acht gibt und dann muss eben Karneval und Co. abgesagt werden, wenn es hilft. Oder eben die .all 2020, die eigentlich in Amsterdam hätte stattfinden sollen. In diesem Jahr wird es keine .all geben, was mich etwas wundert, da ich als Alternative zumindest eine rein digitale Veranstaltung befürwortet hätte. Nächster Termin ist demnach vom 22. bis 24. September 2021 in Amsterdam. Dafür gab es ein paar Produktankündigungen oder Veröffentlichungen. Nach einer 3-monatigen Beta-Phase wurde Nitro 1.0 veröffentlicht. Diese Fassung bringt neue Befehle und Bugfixes mit sich sowie offiziellen Windows-Support. Nitro ist ein einfacher Weg, Craft CMS lokal mit VMs zu entwickeln, quasi für diejenigen, für die Docker zu kompliziert ist. Damit wäre ich Zielgruppe, allerdings habe ich es noch eine Ecke einfacher und nutze einfach Laravel Valley. Früher habe ich dann noch mal ein Pro genutzt, aber davon bin ich jetzt seit Laravel Valley weg. Ob ich mir dann Nitro mal genauer anschaue, wird sich noch zeigen. Definitiv nutze ich aber Craft 3.5, welches ich auch schon längst auf Craft Entries installiert habe. Die letzten 6 Monate arbeitete Pixel & Tonic an Craft 3.5, welches Anfang August erschienen ist und zahlreiche Neuerungen in den Bereichen Barrierefreiheit, Autorenerfahrung und GraphQL bietet. Bezüglich Barrierefreiheit wären das in den Benutzereinstellungen kann jetzt eingestellt werden, dass Formen verwendet werden, um Status zu repräsentieren. Das orange Dreieck repräsentiert anstehenden Status, rotes Quadrat dagegen abgelaufenen Status. Um es offensichtlicher zu machen, welche Texte klickbar sind, lässt sich in den Benutzereinstellungen links unterstreichen aktivieren. Graph 3.5 führt einen neuen Feld-Layout-Designer ein, der es ermöglicht, Felder noch flexibler anzulegen und dadurch die Autorenerfahrung drastisch zu erhöhen. UI-Elemente, Kopfzeile, Tipps, Warnungen und horizontale Linien können in jedes Layout hinzugefügt werden. Benutzerdefinierte UI-Elemente basierend auf Twig-Templates sind ebenfalls möglich. Kontrolle über Titelfeld. Die Position des Titelfelds kann nun geändert werden. Es ist also nicht immer zwingend das erste Feld eines Tabs. Feldüberschrift. Die Beschriftung von Feldern und Autorenanweisungen können nun im Feld-Layout-Designer überschrieben werden, damit man nicht mehrere Felder pro Sektion anlegen muss, nur um die Beschriftung zu ändern. Die Breite eines jeden Feldes kann auf 25%, 50%, 75% oder 100% eingestellt werden. Sofern Platz vorhanden ist, werden dann die Felder neben statt untereinander angezeigt. Finde ich extrem gut. Dadurch lassen sich Felder endlich auch nebeneinander anordnen oder gruppieren, um dann eine Sektion auch Überschriften zu geben, etwa wenn der Hauptinhalt anfängt. Aber auch offensichtliche Warnhinweise können nun angelegt werden, alles damit die Benutzerführung relativ selbsterklärend gestaltet werden kann. Und die letzten nennenswerten Neuerungen betreffen GraphQL. Mutierte Einträge, Kategorien, Tags, Benutzer, globale Einstellungen und Metrics-Blöcke lassen sich nun via der GraphQL-API blockieren. Mutierte Einträge, Kategorien, Tags, Benutzer, globale Einstellungen und Matrixblöcke lassen sich nun via der GraphQL-API blockieren. Das OneGraph Explorer Plugin kommt nun mit Graphs GraphQL-IDE. Die eingebaute GraphQL-IDE kann Prettify über die Abfragen jagen und eine Abfragenhistorie ist auch einsehbar. Und das Abfragen von Elementen über GraphQL wurde mit zahlreichen neuen Argumentenfeldern, Direktiven verbessert. Auch lassen sich Aliase auf Beziehungsfelder setzen. Commerce 2 hat auch ein paar Neuerungen erhalten. Es ist nun möglich, mehrere PDF-Templates zu erstellen und man kann bei jeder E-Mail auswählen, welches PDF-Template hinzugefügt werden soll. Die Bestellungen-Übersichtsseite hat nun die Möglichkeit, eine oder mehrere PDFs runterzuladen. Die neuen Felder des Feld-Layouts-Designer aus Graph 3.5 werden unterstützt. Von der E-Mail-Übersichtsseite kann man nun Vorschau der E-Mails anzeigen lassen. Die GraphQL-API wurde verbessert und durch neue Parameter und Felder ergänzt. Die Beispiel-Templates wurden überarbeitet und verwenden jetzt Tailwind, CSS sowie Vanilla JavaScript. Und wer sich in all den Neuerungen da mal richtig einlesen will und allgemein sich tiefgründiger mit Graph beschäftigen möchte, freut sich über die überarbeitete Dokumentation, die vor ein paar Tagen online ging. Unter graphcms.com/docs findet ihr die neue Homepage. Insgesamt wurde die Lesbarkeit erhöht, eine bessere Suche und ein Dark Mode integriert. Neulinge können auch direkt ein Blog-Starter-Pack von GitHub klonen, um einen besseren Startpunkt zu haben. Im letzten Monat habe ich noch ein gutes Tutorial gelesen mit dem Titel Macros or Partials, When to Use Both for Keeping Graph CMS Templates Clean. Shauna O'Neill geht da auf die Unterschiede ein und wann man welche Technik einsetzen sollte. Warum man überhaupt seine Templates in kleinere Teile ausgliedern soll, hat mit besserer Effizienz zu tun. Idealerweise ist alles modular aufgebaut und bestimmte Teile lassen sich mehrfach nutzen, wodurch weniger Code gewartet werden muss. Das Konzept dürftet ihr als Dry Templating kennen, also don't repeat yourself. Um dies zu erreichen, bringt Twig Makros und Partials mit. Makros sind vergleichbar mit Funktionen, die ihr aus JavaScript oder PHP kennt. Es gibt Argumente und Default-Werte und es lässt sich wunderbar Logik damit umsetzen, die mehrfach genutzt wird. Makros können dabei entweder direkt im jeweiligen Template oder in einer eigenen Twig-Datei definiert werden. Wenn ihr es an verschiedenen Stellen verwenden wollt, solltet ihr es in eine eigene Datei packen, wobei nicht zwingend für jedes Makro eine Datei genutzt werden muss. Es können auch mehrere Makros in einer Makro-Twig-Datei verwendet werden. Wer nun Sorge bezüglich Scoping hat, dem sei gesagt, dass importierte Makros immer lokal zu dem jeweiligen Template sind. Makros werden am Beginn eines Templates importiert oder im jeweiligen Block. Partials dagegen sind Snippets von HTML, die per Include eingebunden werden. Dabei könnt ihr sogar Variablen übergeben. Dadurch können Partials schon mächtig werden, da man andere Template-Dateien einbinden und denen eigene Variablen geben kann, wodurch sich deren Verhalten ändert. Partials werden immer als externe Datei eingebunden. Es macht also Sinn, beispielsweise einen Partials-Ordner oder Unterstrich Partials-Ordner anzulegen, wo man all seine Partials ablegt, gerne auch in weiteren Unterordnern. Wenn ihr euch wundert, warum der Ordner im Beispiel Unterstrich Partials heißt, liegt daran, dass ein Unterstrich für einen Ordner das Auto-Routing des Ordners von Graph deaktiviert. Ohne Unterstrich würde man versehentlich eine ungewünschte Live-URL, also ich sag mal www.domain.com/partials/partial erzeugen. Und das wollte er in dem Fall eigentlich nicht. Partials sind meist längere Blöcke oder Bereiche mit viel Markup, während bei Makros oft die Logik im Vordergrund steht. Letztendlich wird man beide nutzen, um eine saubere Template-Architektur zu realisieren. Und beenden möchte ich dann die Folge mit einer etwas traurigen Nachricht. Die Web-Community hat eine wichtige Person verloren. Der Designer, Webentwickler, Autor, Speaker und Organisator von Webkonferenzen Christopher Schmidt verstarb am 9. April 2020 im Alter von nur 45 Jahren. Ich selber habe Christopher leider nie persönlich kennengelernt. Ich folgte ihm auf Twitter und nahm bei einigen seiner digitalen Webkonferenzen teil, die er mit seinem Team von Environments for Humans organisierte. Er war es, der dem recht jungen CMS Craft eine Konferenzplattform bot, lange bevor es die .all gab. Er veranstaltete Craft Summit 2014 und Craft Summit 2015 und diese Digital-Events trugen recht früh zu meiner Begeisterung für Craft bei. Auf diesem Event lernte ich Tricks und wie ich die Templates besser sortieren kann. Es war toll, diese jährliche Anlaufstelle zu haben, in einer Zeit, wo die Craft-Community sonst nur auf Google Plus zu finden war und es kaum Lernressourcen gab. Christopher moderierte diese Events und kam dabei äußerst sympathisch und hilfsbereit rüber. Nach den Craft-Events hatte ich auch Mailkontakt mit ihm und nahm bei anderen Events von Environment for Humans teil. Erst nach den Events bemerkte ich, dass ich um die 5 Jahre zuvor ein CSS-Buch von ihm durchgearbeitet hatte. Er war Moderator des Non-Breaking Space Show Podcast, der auf 141 Episoden zwischen 2014 und 2018 kam. Er hat das Web und wie man es einsetzen kann, um Leute zu helfen, geliebt. Ich kann seiner Freundin und seiner Familie nur die nötige Kraft wünschen, durch diese schwere Zeit zu kommen. Danke, Christopher, für alles, was du für die Kraft- und Web-Community geleistet hast. In diesem Sinne bedanke ich mich für das Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.